Ich möchte heute Morgen natürlich über Weihnachten sprechen, insbesondere die Einzigartigkeit von Weihnachten. Und im Vorfeld dachte ich, möchte euch noch diesen kurzen Videoclip und Lied einfach spielen lassen, weil ich finde es mit dem Bild und natürlich auch mit dem Lied, dass das auch ganz besonders einfach immer wieder auch zu mir spricht, ja. Wo das Lied heißt, Mary, did you know, Maria, hast du gewusst, was dieses Kind, das in der Krippe liegend, mal sein wird? Natürlich hätte sie es wissen sollen, aber das ist das Besondere an Weihnachten, dass man einfach ein Kind hat, sieht aus wie ein normales Kind, aber wird die ganze Welt und für die ganze Ewigkeit die Menschheit verändern. Und so in dem Sinne, lass uns diesen kurzen Videofilm hier mal anschauen.
Ein Stern wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter wird aufkommen aus Israel.
Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären.
Gott sei gedankt.
Ich glaube, euer Sohn ist der prophezeite König seines Volkes. Wie soll sein Name sein?
Jesus. Sein Name ist Jesus.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know?
Bitte taufe mich.
That your baby boy has come to make you new, and this child. Sight to the blind man. Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your lips,
ich habe getan, was du aufgetragen hast. Wir haben dein Wort gepredigt in ganz Judäa.
Dies ist nur der Anfang.
Jeder, der an Jesus glaubt, erlangt Vergebung in seinem Namen. Jeder.
Sag mir, wer ihr seid.
Your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleep child you're holding is the great I am.
Ja, ich komme bald.
Ooh.
der eine Satz, der hier gesagt worden ist. Weißt du, dass wenn du in das Kind angeschaut hast, dass du in das Gesicht Gottes gesehen hast? Jesus Christus, der kam. Was ist an Weihnachten so einzigartig? Nun, ich würde oftmals meinen, dass wenn ich Gott wäre und ich meinen Sohn schicken würde, ich würde es mit großem Fanfare ihn in die Welt kommen lassen. Mit großem Posaunenschlag, dass alle würden wissen, dass er jetzt hier geboren worden ist. Nicht einfach in einem Stall, nicht einfach irgendwo, eigentlich ohne große Bewusstsein, dass er kam. Das ist was Einzigartiges an Weihnachten, dass Jesus Christus kam, nicht so wie wir es eigentlich denken würden, dass die ganze Welt soll es einmal sehen, dass ein neuer König geboren worden ist, sondern eigentlich ganz unscheinbar. Wir lesen ja die Geschichte von ihm, von den Hirten im Lukas-Evangelium und von den Weisen in Matthäus-Evangelium. Aber Johannes gibt uns so ein Röntgenbild, eigentlich, was hier eigentlich geschehen ist, als Jesus in die Welt kam. Und da möchte ich aus Johannes Kapitel 1 die ersten Verse hier für uns lesen. Weil Johannes gibt uns nicht die Weihnachtsgeschichte in dem Sinne, dass wir wissen, wo und was und so weiter, sondern eigentlich das, was wirklich auch passiert ist. Es heißt, hier am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt. Die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit aus des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. So, Johannes beschreibt, was eigentlich geschehen ist an Weihnachten, dieser Art und Weise. Ein bisschen traurig ist es ja schon doch, wenn man so sieht, wie als Jesus kam, die Seinen nahmen ihn nicht auf, die Juden haben ihn nicht akzeptiert, für wer er war. Und die Finsternis hat es nicht begriffen, wer dieser Jesus ist. Und bis heute muss man verstehen, warum diese niedliche, nette Geschichte von Weihnachten in einem Stall mit Hirten und kein Platz in der Herberge, das hört sich alles nett und schön an, aber das war alles andere als das. Eigentlich, wenn du das von außen gesehen hast, hast du einmal gesehen, ja, was ist denn da los? Da kommt irgend so eine arme Familie aus einem Hinterdorf oder aus dem Aargauischen heraus oder aus dem Emmental nach Bethlehem. Vergebt mir. Nach Bethlehem, oder? Haben keinen Platz in der Herberge. Ja, und sind in einem Stall und da wird ein Kind geboren. Okay, und? Was soll's? Ja. Also ganz unscheinbar. Hier, der Sohn Gottes. Und Johannes sagt uns, das Wort Gottes. Gott ist Fleisch geworden. Ist Fleisch geworden. Ist Mensch geworden. Das Besondere an Weihnachten ist, und diese Story ist, dass nicht einmal ein Kind geboren wurde, sondern dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, die Fleischwerdung Gottes. Und ist es nicht so, dass die ganze Menschheit immer danach sucht, wie kann ich als Mensch unsterblich werden? Wie kann ich als Mensch göttlich werden, Gott werden vielleicht sogar. Was kann ich dafür tun? Was kann ich meditieren? Was kann ich für Werke tun? Was kann ich tun, um eigentlich, ja, unsterblich zu werden? Aber hier haben wir im Christentum etwas völlig anderes, was uns Weihnachten aufzeigt, wie Gott jetzt Mensch geworden ist, um uns wieder zurückzuführen zu Gott. Er wurde Mensch. Das ist einzigartig im Christentum. Dass wir nicht sagen, ja, wir denken, wir finden einen Weg, wie wir irgendwie zu Gott kommen können, wie wir irgendwie, ja, unsterblich werden können. Nein, Gott, der Unsterbliche, ist Mensch geworden, ist sterblich geworden, damit er durch seinen Tod uns allen wieder zurückführen konnte in die Gegenwart von Gott. Ganz unscheinbar kam er. Die wenigsten wussten, ein paar Hirten, und wenn du weißt, in der damaligen Zeit, die Hirten waren diejenigen, die eigentlich am allerwenigsten beachtet waren in der jüdischen Gesellschaft. Die Hirten, das waren so wirklich einfach die Ausgestoßenen, diese Arbeit, die sie getan haben. Aber ihnen wurde es mitgeteilt, was da geschehen ist. Sonst, wir wissen nicht genau, in welchem Haus, dass sie untergekommen sind, welchem Stall, von welchem Haus, dass sie da waren. Also das alles geschah ohne große Fanfare, ohne großen Paukenschlag. Warum? Warum eigentlich? Und es gibt eine Stelle, die uns hier sagt, im 1. Korintherbrief 2 und Vers 7, wird uns hier mitgeteilt, dass Gott musste ein bisschen gut Schach spielen können. Denn hier heißt es im Korintherbrief, Kapitel 2 und Vers 7, sondern wir reden Gottes Weisheit in Geheimnisse, die verborgen, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der Teufel hat die ganze Zeit versucht, das Leben von Jesus zu nehmen. Natürlich, der Teufel war auch da, hörte auch die Engelscharen, die dann sagten, hier ist das Kind. Und wir wissen, in Kürze kommt es ja so, dass Herodes alles dran setzt, ja, die Kinder dann umzubringen. Und dann muss Maria und Josef fliehen mit Jesus, dem kleinen Jesus, nach Ägypten und kommen dann nachher nach Nazareth. Und in Nazareth wächst er auf, ein ganz normales Leben. Der Sohn eines Tischlers. Und da sehen wir einfach, der Teufel hat wahrscheinlich gedacht, wie viele andere, ja, an diesem Jesus, da kann ja nichts Besonderes sein. Da geschieht ja was, überhaupt nichts Außergewöhnliches. Wir wissen ja eigentlich, außer als Jesus 12 Jahre alt war und sein Bar Mitzvah hatte, als er nach Jerusalem ging, im Lukas-Evangelium beschrieben, wissen wir überhaupt nichts von dem Leben von Jesus, bis er 30 Jahre alt wird. Der Teufel ließ ihn alleine die ganze Zeit, weil er dachte, das kann ja gar nicht der Sohn Gottes sein. Also was soll das? In Nazareth? Wir wissen auch, sogar ein Freund von Philippus, der Jesus nachgefolgt ist am Anfang. Und er sagte, er ging zu seinem Freund Nathanael und sagte, Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Und Nathanael fragte ihn, ja, wer ist? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Was? Nazareth? Spinnst du eigentlich? Das Nazareth kommt doch gar nicht gut. Jesus wurde so unter dem Radar eingeschleust in die Menschheitsgeschichte hinein. Und nur diejenigen, die wirklich einfach auch suchend waren nach der Wahrheit, suchend waren nach dem wahren Licht, wurde es ihnen geoffenbart, wer Jesus wirklich ist. Auch in der heutigen Zeit ist es noch so. Glaube beginnt immer damit, dass man sich dafür einfach entscheiden muss, dass man glauben will. Ich denke an die Jünger, dass als Jesus dann am Kreuz gestorben war, da war ihre ganze Gedanken und die Idee, dass Jesus der Messias, der Versprochene sein könnte. Aber als er dann am Kreuz starb, war für ihnen alles dahin. Sie sagten, wir sind völlig daneben gelegen. Das war ja auch der Grund, warum die religiösen Leute in Jerusalem Jesus kreuzigen lassen wollten, anstatt ihn nur zu steinigen. Sehr oft haben sie versucht, ihn mal zu steinigen. Aber als sie sich überlegten, sie wollten unbedingt dafür sorgen, dass er gekreuzigt wird, weil sie wussten, wenn er gekreuzigt wird, wird das der Beweis sein für alle im Volk, dass er nicht von Gott hätte sein können, Denn die Schrift sagt, wer am Holze hängt, der ist verflucht von Gott. Kennt ihr die Stelle in Galater 3, Vers 13? Zitiert aus dem 5. Buch Mose. Wer am Holze hängt, der ist von Gott verflucht. Wenn sie ihn also ans Kreuz bringen können, ans Holz bringen können, dann wird das der Beweis sein für das jüdische Volk, dass er nicht von Gott ist. Aber wir alle wissen, ja, er war verflucht von Gott, aber nicht seinetwegen, sondern unsertwegen. Er trug unsere Schuld auf ihn. Und die Jünger, die haben erwartet, Jesus ist doch der Messias. Ja, was haben sie verstanden, wer dieser Messias sein sollte? Nun, es gibt eine Stelle im, es gibt mehrere, aber im Daniel Kapitel 7 und Vers 13, diese Stelle war an allen Juden ins Herz geprägt, ins Herz eingebrannt. Und vor allem über die letzten Jahrzehnte, wo sie so sehr gelitten haben, unter den Römern und zuvor unter den Persern und unter all dieser Völker, haben sie Sehnsucht danach gehabt, nach einem Erlöser, nach dem Messias, den Gott ihnen versprochen hat. Hunderte von Jahren zuvor aufgeschrieben, natürlich auch bereits schon im Jesaja, aber hier in Daniel wird es noch einmal ihnen gesagt. In Vers, Kapitel 7, Vers 13, und ich sah in den Nachtgeschichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Sohn des Menschen heißt ein Nachkomme von Adam. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Eine Stelle, dass Daniel, als er in Babylon war, hatte dieses aufgeschrieben, dieses geweissagt. Dies hat das ganze Volk Israel gewusst und darum haben sie Sehnsucht gehabt nach einem Messias. Und die Jünger waren überzeugt, das muss wohl Jesus sein, bis er dann am Kreuz gestorben ist. Weil wie kann er jetzt, was kann er jetzt tun? Er hätte doch kommen sollen, um Israel wieder zu befreien von der römischen Macht und ein Friedensreich auf der Erde aufzustellen. Das hat er nicht gemacht. Und als man dann den Jüngern erzählt hat, zuerst kam ja die Maria Magdalena, die Jesus als Ersten gesehen hat, auferstanden von den Toten, kam und erzählte den Jüngern, sie glaubten ja nicht, sagten ja, das ist nur Wiebergeschwätz. Da kamen die anderen Frauen, die später Jesus gesehen hatten, an dem ersten Tag an der Auferstehung, kamen und erzählten den Jüngern, wir haben doch den Herrn gesehen, er lebt. Auch denen glaubten sie nicht. Zwei, die auf dem Weg waren nach Emmaus, zwei Jünger dann, auch sie haben eine Begegnung mit Jesus gehabt, mit ihm das Abendmahl gefeiert, das auch wir heute Morgen tun werden. Sie kamen und erzählten es den anderen neun und sagten, wir haben den Herrn gesehen. Und sie glaubten auch ihnen nicht. Und da erschien Jesus in ihrer Mitte. Markus Kapitel 16, kannst du das dort lesen. Jesus erschien in ihrer Mitte und schalte sie wegen ihres Unglaubens. Warum? Weil sie hatten ein Verständnis dafür, dass Jesus kommen müsste als ein herrschender König in dieser Welt hinein. Ja, das wird er tun eines Tages. Er wird genauso kommen und er hat es ja selber auch prophezeit in Matthäus Evangelium. Als Jesus spricht über die Endzeit, er sagt, und ihr werdet den Sohn des Menschen sehen, in Wolken kommen und sein Friedensreich aufstellen. Jesus sprach davon. Ein Mensch, ein Sohn des Menschen, ein Sohn des Adams. Ein Nachkomme, Nachfolger Adams wird kommen. Das ist Jesus. Aber das war nicht bei seinem ersten Kommen. Bei seinem ersten Kommen kam er ganz unscheinbar. Unter dem Radar. Sodass der Teufel sogar selbst dachte, das kann ja nicht der sein, als plötzlich Jesus mit 30 Jahren geht zu seiner Mom und sagt, ich muss jetzt in den Dienst. Der Tag ist gekommen. Und er geht zu seinem Cousin Johannes, der Täufer, der taufte im Jordan und er ließ sich taufen. In dem Moment, wo Jesus getauft wurde, aus dem Wasser kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab und die Stimme aus dem Himmel erschall und sagte, dies ist mein lieber Sohn, in dem ich wohlgefallen habe. Oh, ich möchte so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, hinter der Bühne und sehen, wie der Teufel hier geht. Der wahrscheinlich geschlafen hat, dankt, ja, ich muss ja warten, irgendwann einmal unten schon der Messias. Und plötzlich hörte er, was? Dieser Jesus, Die ganze Zeit war unter meiner Nase in Nazareth. Aber ich dachte, der kann es ja nicht sein. Der tischelt da rum mit Holz und mit Stein und was weiß ich, was der macht. Das kann doch nicht der gewesen sein. Ich dachte es zwar schon, aber der war so normal. Der war so normal, dass sogar später als in seiner eigenen Heimatstadt, als Jesus anfing, Wunder zu tun und als Prophet zu wirken in Israel und in seiner Heimatstadt kam und predigte, dass sie sich fragten, ja, ist das nicht Jesus, der Sohn der Maria, des Tischlers Sohn? Woher kommt ihm das? Woher hat er diese Weisheit? Sind nicht seine Brüder und seine Schwester unter uns? Ja, er hatte 4 weitere Brüder, die kamen und mindestens 2 Schwestern hatte. Also sie waren mindestens 7 in der ganzen Familie. Wir alle wissen aber, Jesus war anders natürlich. Und deswegen die jungfräuliche Geburt ist so wichtig. Und doch an etlichen theologischen Schulen der heutigen Zeit wird das widersprochen. Wenn die jungfräuliche Geburt widersprochen wird, dass Jesus einfach von Maria und Josef gezeugt worden ist, dann ist er nicht besser als jeder Einzelne von uns, der ein ziemlich gutes, unschuldiges Leben führt. Wenn wir meinen, dass Jesus Sterben am Kreuz alleine einen Menschen retten kann von seinen Sünden, dann liegst du falsch. Es liegt aufgrund dessen, weil er der Sohn Gottes war. Wisst ihr nicht, dass es viele Unschuldige gab, die von den Römern gekreuzigt wurden? Zu Tausenden wurden Menschen umgebracht. Unschuldig an einem Kreuz sterben ist nicht das, was die Menschheit retten kann. Aber dass Gott der Sohn sein Leben freiwillig gibt am Kreuz, weil Jesus sagte selbst, ich könnte eine Legion von Engeln herbeibitten, die mich retten würden jetzt. Aber ich tue es nicht, weil ich mein Leben geben will aus Liebe für die Menschen. Jesus wurde zum Sohn des Menschen. Er nimmt immer wieder diesen Begriff. Er ist geboren worden von Maria und Gott, der Vater war, Gott im Himmel war sein Vater, aber er hatte ein Fleisch und Blut wie du und ich, geboren von unseren Urvätern, von Adam und Eva. Er kam unter dem Radar und der Teufel selbst erwachte wahrscheinlich auf was? Und wir alle wissen, was war. Der Heilige Geist sagte Jesus, jetzt ist der Teufel wieder einmal aufgewacht. Und der Heilige Geist führte ihn, geh in die Wüste. Und Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte. Und der Teufel kam zu ihm und versuchte ihn mit allem, was er nur konnte. Sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, mach aus diesen Steinen Brot. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann geh nach Jerusalem, werf dich vom Tempel, von der Zinne des Tempels herunter und zeig, wie das Wort Gottes, wie die Engel Gottes dich aufhalten, dass du dir nicht wehtust, dass sie alle merken, wer du bist. Und als Jesus jedes Mal sagte, nein, kam der Teufel und sagte, okay, dann weiß ich, dass du als Messias in die Welt gekommen bist, um über die Welt zu herrschen, ein Friedensreich aufzustellen. Also gut, all die Reiche werde ich dir hinlegen. Du kannst sie alle haben, beug dich nur vor mir hin und bete mich an. Jesus sagte, nein, man soll den Herrn, seinen Gott alleine und ihm allein anbeten. Der Teufel kam und hat Jesus versucht und hat alles dran gesetzt, um Jesus fertig zu machen. Und schlussendlich, nach 3,5 Jahren, hat der Teufel gesagt, ich habe es endlich geschafft. Ich habe ihn kreuzigen lassen. Halleluja. Oh, mein Lieber, wo der aufgewacht ist, am Sonntagmorgen, meine Güte, der hat Kopfschmerzen gekriegt, die ihn nie wieder verlassen haben. Bis heute, Kopfschmerzen. Warum habe ich den umgebracht? Warum? Gott ist ein Meisterspieler. Und auch heute noch ist es so, dass Gott vieles, was er tut, einfach mitten in die Menschheitsgeschichte hineinwirken lässt. Jesus wird kommen wie Daniel, wie es hier steht, ja, auf Wolken und alle Völker werden sehen, wer er ist. Und er wird sein Friedensreich aufstellen. Offenbarung Kapitel 19 wird sich noch erfüllen. Aber Jesus musste zuerst kommen, wie Jesaja es prophezeit hat. Wie Jesaja sagt in Jesaja 53, wenn wir dort lesen, 53 und Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er offenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Jesus musste viel Verachtung, nicht nur aus einem Kreuz hängen, auch sonst. Wir müssen verstehen, Josef und Maria, sie waren verlobt, aber sie waren noch nicht, hatten noch nicht miteinander Verkehr gehabt. Und siehe da, da kommt die Maria, schwanger nach Hause. Oh, der Josef, was der Josef alles mitmachen musste. Wir meinen manchmal, ja, wenn Gott etwas im Sinne hat, dann wird alles rundlaufen. Ja, der Sohn Gottes, der wird geboren werden in einem Palast. Der wird erzogen werden von den größten Theologen seiner damaligen Zeit, damit er alle biblische, messianischen Weissagungen kennt. Oh, der wird alle Annehmlichkeiten der Welt einfach haben. Ihm wird gedient werden. Nein, sogar mal nicht. Jesus sagte selbst, der Sohn des Menschen kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Hier ist Josef, Maria, ein junges Paar. Die haben sich verlobt, ja, haben einander versprochen und in der jüdischen Kultur dauerte es oftmals ein Jahr, bis man natürlich alles vorbereitet hat, dass Josef sie dann nach Hause nehmen konnte zu sich und dann würden sie die Ehe vollenden, indem dass sie miteinander schlafen würden. Und hier während ihrer Verlobungszeit, Josef ist immer noch dran, sein Zimmer und das Haus vorzubereiten für seine neue Frau, ja, und für die Familie, die sie gründen werden. Und siehe, die Maria, die geht dann für 3 Monate zu ihrer Tante, die Elisabeth, in der Nähe von Inkarem, also in der Nähe Jerusalem, und geht zu ihr, weil sie hörte, dass sie schwanger geworden ist. In ihrem Alter. Von Zacharias, das war auch ein Wunder damals, weil sie war ja weit über das Alter hinaus, um Kinder zu kriegen. Und die Maria geht zu ihr, weil sie hat ihr bereits schon natürlich die Begegnung mit dem Engel Gabriel gehabt, dass sie schwanger sein wird mit einem Kind, das aber nicht von Josef herstammt, sondern von Gott, dem Allmächtigen. So geht es, denkt sie, ja, dann gehe ich mal zu meiner Tante. Sie bleibt dort 3 Monate, sie kommt dann zurück nach 3 Monaten. Und als Josef sie sieht, merkt er etwas. Etwas ist ja dir anders. Nur mit 3 Monaten sieht man noch nicht sehr viel eigentlich, oder? Aber von der Größe her nicht. Aber man sieht eine schwangere Frau an, wenn sie schwanger ist. Und wenn eine Frau schwanger ist mit dem Sohn Gottes, wahrscheinlich noch doppelt. Sagt Josef, was ist mit dir? Und ja, ihr Bauch wächst und wächst. Und sagt sie, Maria, was ist los? Was hast du gemacht? Und siehe da, dann denkt er, hallo, muss das sein, ja. Und er wollte sich eigentlich scheiden lassen von ihr, obwohl die Hochzeit noch nicht alles vollendet war. Er wollte sich scheiden lassen von ihr und insgeheim gehen lassen, weil nach dem jüdischen Gesetz könnte er sie öffentlich an den Pranger stellen und man könnte sie sogar steinigen. Aber er war ein gerechter Mann und er wollte es einfach geh einfach. Der Engel des Herrn kommt zu ihm in einem Traum und sagt, Josef, nein, es ist wirklich wahr. Ich möchte den Moment sehen, wo Maria versucht hat, ihm zu erklären. Josef, lass mal, ich weiß, das ist schwer für dich zu verstehen, aber das Kind, das ich trage, ist von Gott gezeugt. Ja, super. Hast du nicht etwas Besseres? Hallo? Oder? Aber Gott hilft dem Josef. Man würde meinen, dass Gott dem Josef das ein bisschen früher hätte sagen können, oder? Oder bevor er überlegt, ja, jetzt muss ich sie entlassen und was mache ich? Das ist eine Blamage für das ganze Dorf, für die ganze Familie. Aber im letzten Moment, oder als Josef sich einmal überlegen ist, da kommt der Herr mit einem Traum und sagt, Josef, mach's nicht, es ist wirklich von mir. Okay, wenn du meinst, gut. Also. Ja, aber es ist nicht einfach, oder? Was sagen jetzt die Leute? Also, ja, haben die Hochzeit möglichst schnell natürlich durchgezogen, aber das Kind ist trotzdem früher da. Die Leute reden. Ja, die quatschen auch wie heutzutage, oder? Im Dorf, in einem kleinen Dorf, oder wie Nazareth, oder? Ja, was ist mit der Maria? Entweder musste Josef irgendwie, konnten sie sagen, ja, es ist ein Kind von Gott gezeugt, ja, das ganze Dorf hätte sie ausgelacht, ja. Sie dachten, entweder haben sie ein bisschen früher miteinander halt ein bisschen was getan. Oder die Maria hat sonst irgendwo, ja, ist missbraucht worden, misshandelt worden. Man hat es Jesus ständig vorgeworfen. Auch später, als er anfing zu dienen. Die religiöse Führerschaft haben gesagt, ja, wer ist denn dein Vater? Du bist ein Samariter. Ein Samariter hieß nicht jemand, der gut mit kranken Leuten umgehen kann, sondern die Samaritanen waren ein Mischvolk. Die Juden haben mit ihnen immer wieder Krach gehabt. Ihr wisst ja noch, als Jesus in Samarien war, ja. Immer wieder Krach mit denen, weil sie ein Mischvolk waren. Sie hatten sich vermischt mit anderen Völkern. Und deswegen hatten die Juden nichts mit ihnen zu tun, weil sie keinen Stammbaum mehr hatten. Das war für die Juden auch sehr wichtig, wer im Tempel dienen durfte und so weiter und so fort. Und man hat Jesus vorgeworfen, du bist ein Bastard, hat man ihm gesagt. Wenn du jemandem gesagt hast, du bist ein Samariter, hat man ihm gesagt, du bist ein Bastard. Wir wissen nicht, wer dein Vater ist. Du bist nicht in einer Ehe geboren worden. Das war auch ein Grund, warum sie einfach ihn nicht akzeptiert haben als ihren Messias. Du hast ja gar keinen Stammbaum. Ja? Deswegen haben wir gesagt, das ist der Sohn der Maria. Nicht Sohn von Josef. Ich habe oftmals gesagt, Sohn der Maria. Ja, wer den Vater ist, aber keine Honig. Hier ist aber Josef. Okay, Halleluja. Denkt, okay, wir überstehen das miteinander, zusammen stehen wir stark. Und hier ist Maria hochschwanger im 9. Monat. Und plötzlich heißt es dann, ja, es findet jetzt wieder eine Zählung statt. Alle 5 Jahre oder so hat Rom eine Zählung, eine Steuereintreibung gemacht und haben gesagt, muss jeder in sein Dorf zurück. Stell dir mal vor, unsere Bundesregierung würde sagen, jetzt müsst ihr alle in euer Heimatort wieder zurückgehen. Das wäre eine Völkerwanderung. Oder? Alle Heimatort. Also ich könnte die wählen. Ich kann entweder nach Winterthur Zürich gehen oder ich kann auf Lachen Schweiz. Ich habe 2. Es braucht halt 2, um für mich zu schauen. Ja, genau. Auf jeden Fall, jetzt müssen Sie, Sie ist hochschwanger. Muss das sein? Muss das sein? Weiß denn der Herr Gott nicht, dass Maria hochschwanger ist? Dass es nicht gut ist zu reisen? 4 Tage Reise ist es von Nazareth dorthin nach Bethlehem. Ausgerechnet jetzt kannst du nicht ein bisschen warten. Und so sind sie unterwegs nach Bethlehem. Natürlich sind sie langsamer unterwegs als alle anderen. Und als sie natürlich dort an, weil Maria hochschwanger ist, sie müssen immer wieder Pausen einlegen. Und als sie dort ankommen, ist natürlich, ja, klar, jedes Zimmer ist wieder besetzt. Versetzt euch mal, hier ist Josef, der sich denkt, Gott, lieber Herr, du hast doch gesagt, das Kind ist der Messias, das Kind ist ein Kind Gottes, das Kind Gottes, der Sohn Gottes. Kannst du nicht schauen, dass wir das Zimmer wenigstens noch frei haben? Ich sage dir, wir müssen begreifen, weil das hat auch etwas zu tun mit uns heutzutage. Gott wirkt in die Alltagsgeschichte hinein. Wir warten immer, dass Gott mit großer Fanfare immer kommen muss. Ja, ein paar Mal kommt er so, aber nur für die wenigen Hirten, die auf dem Feld waren. Und die Weisen, die aus dem Morgenland kamen, die waren wach genug, um zu entdecken und zu erkennen, dass der Stern, von dem der Prophet Balaam berichtet hat, aufgeschrieben im 4. Buch Mose, ja, dass im Sternbild oben ist ein neuer König angekündigt worden. Und so sind sie den weiten Weg dann gekommen nach Jerusalem. Aber nicht einmal die jüdischen Theologen in Jerusalem und Herodes selber, als die Weisen kamen, hatten eine Ahnung, ja, was ist denn los? Ein neuer Stern, wo, was, wie? Gott wirkt in der Alltagsgeschichte. Der arme Josef, dass ich immer wieder fragen musste, also ich hatte es wirklich, sie, also wenn das, oder? Und hier kommen sie nach Bethlehem. Kein Platz, irgendwo, kein normales Zimmer, was müssen sie tun? Ja, jetzt müssen sie halt die erste Nacht gehen sie und sind in einer Höhle oder in einem Stall, ja, mit den Tieren. Und dann, was passiert dann? Die Maria. Oh oh, Josef. Oh oh. Was? Oh oh. Du, es ist ein bisschen nass da unten. Nein, sag jetzt noch mal. Muss es jetzt, gerade jetzt in dieser Nacht sein? Ausgerechnet jetzt, kannst du nicht ein bisschen warten, bis noch das Zimmer vielleicht noch frei wird oder so. Und in der Nacht, oder? In der Nacht wurde Jesus geboren. Haben kein nettes Bettchen für ihn, haben ihn einfach in eine Krippe gelegt, dort bei den Tieren. Oh, das ist für uns immer so nett und so niedlich und so schön, ich weiß, das ist eine schöne Story. Aber was ist das Besondere an Weihnachten? Jedes andere Volk oder Religion, die hätten, wenn der Gott, der König, kommen würde, Mensch werden, dann wäre es in einem Palast, dann wäre es mit aller Fanfare, würde es gefeiert werden. Aber nicht, wie der Herr es macht. Wird in die Krippe gelegt. Ja. Und dann plötzlich kommen dann Hirten daher. Und die erzählen dann denen, sagen, wow, okay, Gott, das stimmt. Weißt du, wie schnell man vergessen kann, was für ein Wunder Gott für dich gestern getan hat? Denke doch an das Volk Israel. Das Wunder von der Teilung des Roten Meeres. Das ganze Heer der Ägypter ertrunken. Halleluja. Kommen dann in die Wüste, um Gott dort anzubeten. Und dann geht's nicht lange, bis sie irgendwo hinkommen. Sie haben kein Wasser. Und sie fangen an zu murren. Mich hämmet um. Wir werden verdursten. Will mir kein Wasser. Hallo, er hat gerade das Rote Meer geteilt. Und dann bringt er Wasser aus dem Felsen. Dann ein anderes Mal kommen sie wieder an eine Stelle, wo kein Wasser ist. Dann fangen sie auch wieder an. Habt ihr vergessen, was ich getan habe? Einmal waren die Jünger mit Jesus unterwegs und als sie in ein Boot gestiegen sind, Jesus wollte zu ihnen sprechen über die Vorsicht vor dem Sauerteig, also die falschen Lehren von den Pharisäern und Sadduzäern. Und aus der Rede vom Sauerteig, der sagt, Petrus, oh meine Güte, Philippus, hast du selber ein Brot gekauft? Ich habe es völlig vergessen. Jakobus, und du? Johannes, du denkst doch immer dran, du hast immer ein leeres Buch. Nein, mein Herr. Und die fangen an zu diskutieren. Jesus sagt, halt mal, Jungs. Was ist mit euch los? Warum seid ihr so bekümmert darum, ob wir Brot oder was zu essen haben? Habt ihr vergessen, wie viele Menschen haben wir gespeist mit 5 Brote? 5000. Wie viele haben wir gespeist? Ja, mit 7 Brote. 7000, ja. Also 4000. Also, was macht ihr euch Sorgen darum, ja, dass ihr kein Brot mit dabei habt? Habt ihr denn vergessen? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz vergessen, was da geschehen ist? Wer ich bin, was ich tun kann? So einfach ist es, dass wir so schnell vergessen. Weil Gott, der Herr, will nämlich dafür sorgen, dass wir immer einfach mit unserem Herz nahe beim Herrn sind. Manchmal funktionieren die Dinge auch nicht in deinem Leben immer so. Dass du vielleicht auch wie Josef sagst, ja, muss das ausgerechnet jetzt sein. Ich dachte, der Herr hat mich doch geführt. Und dann bringt er wieder einen Lichtblick. Er schickt, wie zu Josef und Maria, er schickt die Hirten. Also sie haben wohl gedacht, ja, haben wir alles falsch gehört? War das wirklich ein Traum? War das wirklich ein Engel, der zu uns geredet hat? Dass wir hier in einem Stall landen, kann das sein? Die Hirten kommen, berichten von den Engeln, die gesprochen haben. Halleluja. Aber dann vergehen wiederum Wochen, vielleicht Monate. Wir wissen nicht genau, wie lange, höchstens 2 Jahre. Und Alltag ist normal wieder. Sie leben in Bethlehem, sie wohnen in der Zwischenzeit in einem Haus, heißt es. Und das Leben geht normal weiter. Und denkt, ja, und jetzt? Was passiert jetzt? Und plötzlich, eines Tages erscheinen eine ganze Karawane. Und die Weisen, die Magi aus dem fernen Osten, die kommen mit Geschenken von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Denken, wow, das ist ja riesig. Da haben wir doch einen Jackpot gemacht. Und die kommen und die beten das Kind an. Wir wissen nicht genau, wie alt Jesus war zu diesem Zeitpunkt, aber nicht mehr als 2 Jahre, das wissen wir auf jeden Fall. Und sie bringen ihre Schätze. Und Josef, Halleluja, ja, jetzt haben wir, ja, jetzt können wir es uns kaufen. Gut leisten, jetzt können wir noch. Da hat es ein schönes Landhaus da hinten und so, und da können wir uns das noch leisten und so. Und siehe da, ausgerechnet, in der Nacht, als die Weisen wieder abgezogen sind, sie sind nicht zu Herodes wieder zurückgegangen, weil der Herr hat ihnen gesagt, sie sollen auf direktem Wege gehen. Und in der Nacht hat Josef wieder einen Traum und der Engel des Herrn spricht zu ihm und sagt, nimm deine Frau und das Kind und verschwindet nach Ägypten. Denn Herodes wird nach dem Leben des Kindes trachten. Und Josef ist halt immer noch am Zählen, wie viel Gold das er da hat, wie viel Myrrhe das er da hat. Was? Nein, muss es gerade jetzt sein? Jetzt haben wir jetzt Gott. Ausgerechnet jetzt. Aber er lässt. Er schnappt Maria und das Kind und
all das, was sie brauchen, als Flüchtling dann in Ägypten zu leben. Und fliehe nach Ägypten, Flüchtlinge sind sie jetzt. Der Herr Gott, der Allmächtige, der Sohn Gottes geboren. Kann das sein? Herodes, der ihm nach dem Leben trachten will? Also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich gerade gesagt, Herodes, tschüss. Im Alter, Gott wirkt so in unserem normalen Alltag hinein, dass wir oftmals ihn versäumen können zu sehen, was er tut. Nun noch eine Zeit in Ägypten, wissen nicht genau, wie lange dass sie dort waren, kommt wieder, hat wieder Josef einen Traum und der Engel sagt zu ihm, ja, der nach dem Leben des Kindes getrachtet hat, Herodes ist gestorben, geht wieder zurück in das Land Israel. Und so packt er Frau und Kind, ja, Frau und Jesus, oder? Und macht sich auf den Weg und will wieder zurück nach Bethlehem gehen. Aber als er nach Israel kommt, dann hört er, dass Archelaus jetzt an der Macht ist. Archelaus ist einer der Söhne von Herodes. Und er sagt sich, meine Güte, muss das denn sein? Der ist ja noch schlimmer als Herodes. Archelaus, die Geschichte sagt uns, Archelaus, der Sohn von Herodes, war so ein schlimmer Herrscher, so ein brutaler Herrscher, dass selbst sogar Rom ihn absetzen musste. Und dann hat Rom eben einen Prokurator dann eingesetzt, schließlich einer von denen kennen wir später, der heißt Pilatus. Als Josef zurückkommt nach Israel, da hört er, Archelaus ist an der Macht. Nein, das war doch nicht sie. Was soll ich jetzt machen? Der Engel des Herrn sagt zu ihm, geh wieder zurück nach Nazareth. Und er kommt nach Nazareth, sind wieder dort in dem Kaff, Hinterdörfchen, irgendwo, unbedeutend und leben dort die nächsten 30 Jahre. Ja, gut, also nicht ganz 30 Jahre. Nichts Besonderes geschieht. Weil lieber manchmal in unserem Leben, wir denken ja, wenn ich wirklich mit Gott wandle, dann wird immer alles rundlaufen. Keine Probleme haben. Wenn ich genügend Glaube habe, dann werde ich keine Trübsale mehr haben, keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Mein Lieber, wenn es jemand, der keine Schwierigkeiten hätten haben sollen, dann wäre es Josef gewesen. Aber so war es nicht. Besonders an Weihnachten ist, das Einzigartige an Weihnachten ist, dass Gott uns aufzeigt, dass er in diese Welt gekommen ist, um zu wirken. Um zu wirken, unscheinbar, wie wir es hier gelesen haben in Jesaja. Es heißt hier nämlich weiter, Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Man hielt ihn, er ist bestraft von Gott, doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Oh, Halleluja. Die Geschichte von Jesus. Ja, nicht jeder wird ihn erkennen, für wer er ist. Es sind die Hungrigen, die gefüllt werden. Die Durstigen, ja, sind diejenigen, die was kriegen. Aber es ist nicht immer so einfach. Ich denke an der Zeit, als Jesus anfing zu wirken. Und er sagte, die Leute kamen immer wieder zu fragen, ja Jesus, bist du wirklich der Messias oder bist du es nicht? Er kam nie klar heraus und sagte, ich bin es. Man musste selber drauf kommen. In Lukas 17, Vers 20 hat er folgende Aussage gemacht. Er sagte, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder andere in Besetzung sagen, mitten in euch, in euch. Sie haben gewartet auf den Messias, wie in St. Daniel steht, er kommen wird auf Wolken, die ganze Welt wird ihn erkennen, wird ihn sehen und wird ihn anbeten. Ja, der Tag wird noch kommen, aber der Tag ist noch nicht da dafür. Der Tag ist jetzt da, wo er kommt, unscheinbar, geboren wie ein Kind in der Krippe, wo jeder selber irgendwo einen Hunger haben muss nach dem Licht, einen Hunger haben muss nach der Wahrheit, um zu suchen. Wie die Jünger eines Tages Jesus gefragt haben, Jesus, warum redest du mit den Leuten immer in Gleichnissen?
Und er sagt, damit sie hören, aber doch nicht verstehen. Damit sie sehen und doch nicht erkennen. Denn sie haben die nette Geschichte gehört, aber nicht wirklich verstanden, was sie bedeutet. Nur diejenigen, die nachher kamen und fragten, Jesus, bitte erkläre uns das Gleichnis. Ohne die Erklärung dafür würdest du nicht wissen, was das Gleichnis heißt, als einfach eine nette Story. Ohne Erklärung weiß die Gesellschaft nicht, ja, was diese nette Krippengeschichte da ist. Wunderbar, drei Könige, ein paar Tiere, Josef, Maria und das Kindlein in einem netten Stall. Ja, so schön. Aber du brauchst die Erklärung dazu. Und die Erklärung kriegt nur jeder Einzelne, wenn jeder Einzelne fragt, Herr, was bedeutet das für mich? Das Reich Gottes kommt nicht mit Aufsehen, mit Fanfare daher, sondern es ist in uns. Selbst Johannes, der Täufer, Johannes, der Jesus getauft hat, ihm wurde ja gesagt im Vorfeld, dass auf dem, den du siehst, wie der Heilige Geist auf ihn kommt, da wirst du wissen, dass das derjenige ist. Und als er Jesus taufte und das geschah, wusste er, wow, Jesus, das Lamm Gottes, sagte er. Später wurde Johannes ins Gefängnis gesteckt. Er wird dann später auch enthauptet. Aber als er noch im Gefängnis ist, schickt er einigen seinen Jüngern zu Jesus und lässt ihn fragen, Jesus, bitte sag uns, bist du derjenige, der kommen soll oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Johannes fragt das. Hallo? Hast du vergessen, was Gott dir gesagt hat, auf dem du den Heiligen Geist kommen siehst? Johannes, wie kannst du überhaupt sowas fragen? Weil Jesus dann nicht das vollbracht hat, was Johannes dachte, was er auch tun sollte. Auch Johannes hatte nicht alle Erkenntnis. Und wir möchten manchmal, dass Gott sich genauso uns so stellt, wie wir es eigentlich haben wollen. Erklär es mir, Herr. So wird er es nicht tun. Und Jesus schickte die Jünger zurück und sagte dem Johannes, ja, die Kranken werden geheilt, die Blinden sehen, die Taube hören und das Evangelium wird verkündigt. Ja, Jesus, seine letzten Stunden, also stand vor der religiösen Führerschaft von Israel, die suchten etwas gegen ihn, um ihn eigentlich zu töten. Und schließlich gab es nur immer wieder widersprüchliche Zeugnisse. Kommt der hohe Priester Kaiphas in völliger Auflösung und er hält es nicht mehr aus. Und er sagt, Jesus, sag uns jetzt frei heraus, bist du der Sohn Gottes oder nicht? Und Jesus sagt, du sagst es. Was heißt das? Du sagst es. Ja, du sagst es, weil ich es nur gesagt habe. Oder du sagst es, ja, das stimmt, was ich sage. Aha, okay. Ja. Auch die Jünger selbst nach der Auferstehung waren immer noch verblendet darin, dass sie dachten, Daniel, der Messias aus Daniel, als Königsherrscher, müsste sofort kommen, als sie Jesus fragten, nach 40 Tagen am Tag der Auffahrt, fragten sie Jesus, gibst du jetzt in dieser Zeit Israel die Königsherrschaft wieder? Und Jesus sagt, es ist nicht eure Sache zu wissen, welche Tag oder Stunden das nur in der Macht des Vaters steht. Aber ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Auch sie verstanden es nicht. Manchmal verstehen wir viele Dinge nicht, aber wenn wir suchend sind nach der Wahrheit, dann wird die Geschichte von Weihnachten, die Geschichte von einer Krippe und einem Stall und Hirten und Maria und Josef, wird mehr sein als nur etwas, das man erzählt von damals und sie wird aktuell für heute, hier und jetzt. Im 2. Petrus Kapitel 3 hier, versuche ich hier zu landen, macht Petrus folgende Aussage für unsere heutige Zeit. Möchte ich uns einfach mal hier weitergeben. Er schreibt hier, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, ja, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wenn wir man in seinen Alltag geht, ein neues Jahr beginnt, man geht wieder zur Arbeit, man macht all die alltäglichen Dinge. Ja, es ist alles so normal. Aber genau in dem Normalen drin ist dort, wo Gott am Wirken ist. Wenn du immer suchst nach dem Spektakulären, dann wirst du voll an Gottes Wirken vorbeigehen. Es ist nicht das Spektakuläre. Ja, natürlich, das ist etwas Außergewöhnliches in einem Stall, dass ein Kind geboren wird. Aber eigentlich, wenn du die Geschichte schreiben würdest, ja, jemand ist in den Stock gekommen, die hat nie in den Buch bleiben können. Und dann haben sie einfach irgendwo, wie mit der Bauer, haben sie einen Stall gefunden und dort ist das Kind aus Welt gekommen. Oh, okay, gut. Schade. Versteht ihr? Wir feiern das, was eigentlich nicht nennenswert wäre. Aber weil es der Sohn Gottes ist. Und wow, hört ihr es? Live-Laute, die wir hier haben, ja. Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Dabei übersehen sie, aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Zeiten von Noah. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zöge nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Er sagt uns hier, warum er Ungerechtigkeit noch gewähren lässt in dieser Welt. Weil in dem Moment, wenn er zurückkommt und allem ein Ende macht, dann ist die Möglichkeit, gerettet zu werden durch Jesus Christus vorbei. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das gehört. Wenn ein Dieb kommt, dann kommt er nicht mit Fanfare. Hallo, ich bin da, kann ich etwas stellen? Kommt wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor der Hitze sich auflösen, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Denn nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung eine neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Tag wird kommen. Aber bis dahin, lass uns einfach wissen, auch wenn unser Alltag so alltäglich ist, Gott ist mittendrin am Wirken. Und wenn es notwendig ist, dann wird auch dir der Herr aufzeigen. Jetzt mach dich auf, geh dahin, geh dorthin. Und du meinst, wenn du Gott folgst, dann wird alles super laufen. Dem ist nicht so. Auch für Josef und Maria war es nicht so. Sie führten ein ganz normales Leben, wie du und ich. Und die Schrift sagt uns im Hebräer 4 und Vers 15, mit dem schließe ich hier ab. Hebräerbrief 4 und Vers 15. Das können wir auch genauso auch mit auf den Weg nehmen, dass der Herr auch uns, auch wenn er uns in unserem Alltag lässt, er weiß ganz genau, wie es uns ergeht. Denn er hat es erlebt. Denn er sagt hier, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus lebte ein normales Leben in einem normalen Beruf, an einem normalen Job, Tag ein, Tag aus, und zwar nicht nur 2 Jahre eine Lehre gemacht, sondern bis er 30 Jahre alt war. 30 Jahre alt. Und so heißt es in Vers 16, so, weil er weiß, wie es uns zumute ist, weil er weiß, was wir durchmachen, weil er weiß, wie es in unserem Alltag aussieht, Gott persönlich, Gott der Herr, Gott der Mensch geworden ist. Er sagt, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Sag mal Gnade. Halleluja, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus hat den Weg frei gemacht, damit wir durch die Tür zum Gott, dem Vater, treten können, eine Audienz immer wieder bei ihm haben, egal in was für eine Situation wir kommen. Das ist das Schöne an Weihnachten. Es ist nicht, dass wir aspirieren müssen, dass wir danach uns ausstrecken müssen, irgendetwas Besonderes zu bekommen oder zu werden aus uns selbst heraus, sodass wir einfach Gottes Gnade empfangen können für uns. In unserem Alltag, in unserem Dasein. Bis der Tag kommt, wo Jesus Christus zurückkommen wird und wie wir es gelesen haben im Daniel, auf den Wolken kommen wird. Und ein Friedensreich aufstellen wird in Gerechtigkeit über diese Welt. Die Tage zeigen es auf. In der Offenbarung steht vieles von dem geschrieben, was wir heutzutage in den letzten wenigen Jahrzehnten erleben. Vor unseren Augen in den Nachrichten. Wurde vorausgesagt vor langer Zeit. Er kam in diese Welt, um uns Hoffnung, Heilung, Wohlergehen, was auch immer es ist, zu schenken und zu geben. Das ist, was wir feiern, wenn wir das Abendmahl miteinander auch nehmen. In der letzten Nacht, als Jesus verraten wurde und er das Brot nahm und den Kelch nahm und sagte, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch gegeben worden ist. Damit wir ein neues Leben haben können. Ein Leben mit Gott in unserem Alltag drin. Oh Halleluja. Wir feiern heute Abend und morgen früh nicht einmal nur die Geburt des Gotteskindes, des Christkindes, sondern wir feiern zugleich sein ganzes Leben, seine Auferstehung und sein zukünftiges Kommen als Messias und Herrscher in dieser Welt. Lass uns aufstehen miteinander. Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Jesus für dein Wort, für Weihnachten, Herr. Du hast es völlig anders gemacht, als wie ich hätte gemacht, Herr. Aber das ist gut so. Du bist zwar unter dem Radar gekommen, damit du diejenigen Menschen erreichen kannst, die ein Suchen im Herzen haben, ein echtes Verlangen haben, Herr, dir zu dienen. Und die, die nach Licht suchen, Herr, die werden das Licht auch sehen, Herr. Herr, auch in der heutigen Zeit, wo viele, viele noch in der Finsternis wandeln, viele, die an einer Krippe Ausstellung nach der anderen vorbeigehen, Herr. Gar nicht erkennen, um was das wirklich geht, Herr. Oh, wir bitten, dass ihre Herzen einfach erleuchtet werden, dass sie ein Verlangen haben zu verstehen, damit du ihnen offenbaren kannst, wer Jesus wirklich ist. Seine Vergebung, seine Liebe, seine Kraft. Vielleicht sind auch welche auch unter uns hier oder auch im Livestream dazugeschaltet. Die vielleicht die Weihnachtsgeschichte ja kennen, aber ist die Weihnachtsgeschichte zu deiner persönlichen Geschichte geworden? Dass Jesus auch zu dir gekommen ist, in deiner ganzen Einfachheit und Not, in deinem Leben hinein. Die Bibel sagt, wie wir es gelesen haben, jeder, der ihn aufnahm, gab er das Recht, ein Kind Gottes zu heißen. Ihn aufnehmen, sagen Jesus, meine Tür steht offen, bitte komm. Komm herein und nimm Platz in meinem Leben, auf dem Thron meines Herzens. Wenn du hier bist heute Morgen und du bist dir nicht sicher, ob das wirklich bei dir der Fall ist oder ob du das jemals wirklich bewusst gemacht hast, einen Gottesdienst zu besuchen, wo bringt das nicht? Ist ein Verlangen deines Herzens. Oder vielleicht bist du hier und du hast dich schon mal für Jesus entschieden, vielleicht vor langer Zeit und hast dich irgendwie entschieden, heute Morgen wieder in den Gottesdienst zu gehen, bist hier und du merkst einfach, ja, mein Leben ist wirklich nicht das, was ich wirklich Gott schenken möchte, wie ich bis anhin mein Leben gelebt habe. Jesus ist da und sagt, komm zu mir, all ihr, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Du brauchst nichts zu beweisen für ihn. Er nimmt dich an, so wie du bist. Komm zurück zu ihm. Mach eine frische und neue Hingabe an diesem heutigen Morgen. Kein besserer Tag als der 24. Dezember, als das zu tun. Ich möchte dich einfach anleiten, uns alle anleiten, hier heute Morgen mit einem Übergabegebet, dass wir Jesus einfach einladen, das erste Mal oder wiederum oder zum x-ten Mal einfach zu wissen, dass sein Platz ist auf dem Thron unseres Herzens. Sag mir, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich in Bethlehem geboren wurde, um für mich am Kreuz zu sterben, damit ich durch seine Auferstehung neues Leben empfangen kann. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Vergib mir alle meine Schuld und nimm mich auf als dein Kind. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft. Und ich will dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Setz dich auf den Thron meines Herzens. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und du bist mein Gott für immer da. In Jesu Namen. Amen. 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 Das ist das größte Geschenk. Und dieses Geschenk wollen wir ganz bewusst vor Augen führen, indem wir das Abendmahl verteilen. Und wir bitten euch, die Elemente zu behalten, Brot und den Saft, dass wir gemeinsam auch essen und trinken können. Um einfach uns dieses großartige Geschenk Jesus, nicht nur das, was er am Kreuz getan hat, sondern dass er ein ganzes Leben gelebt hat, bis er 33,5 Jahre alt war, in dieser Welt gelebt hat und ohne Sünde war, obwohl er versucht worden ist, wie du und ich. Aber er hielt sich rein vor Gott für uns, damit sein reines Leben auf unser Konto gut geschrieben werden könnte. Ist das nicht schön? Du musst die Prüfung nicht bestehen. Er hat die Prüfung für dich bestanden. Und er schenkt sie dir. Und das wollen wir feiern mit dem Abendmahl.